Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind heute hier, um gemeinsam auf Gottes Stimme zu hören. Wer von uns wartet nicht darauf, auf Gottes Stimme zu hören? Eine klare Anweisung, was man in bestimmten Situationen tun soll. Ein Zettel, auf dem am besten noch steht, was genau ich machen soll. Was ist richtig und was ist falsch. Ein Brief von Gott. Ach, ich will gar nicht so anspruchsvoll sein. Mir wird's ja schon reichen, wenn ich in manchen Situationen einfach genauer wüsste, was Gott eigentlich von mir will. Soll ich ein FSJ machen oder doch lieber eine Ausbildung? Wo mache ich das FSJ? Im Inland? Im Ausland? Welche Ausbildungsstelle nehme ich? Soll ich mich in die Gemeindeleitung wählen lassen? Die Liste lässt sich weiterführen. Kündige ich oder bleibe ich bei meiner Arbeitsstelle, wo ich mich die ganze Zeit irgendwie nur über meinen Chef, meine Arbeitskollegen und die Arbeit ärgern muss? Eine klare Anweisung, dann wüsste ich, welche Entscheidungen ich treffen muss und müsste mich nicht irgendwie mit den Konsequenzen und irgendwelchen anderen Überlegungen auseinandersetzen. Ich würde nicht so in der Luft hängen, sondern wüsste ganz klar, was Gott von mir will. Ich meine, ja gut, wir Christen haben die Bibel, durch die Gott uns sagt, was er von uns will. Aber irgendwie ist es für mein Leben an vielen Stellen doch irgendwie so unkonkret. Wie schön wäre es da, eine klare Anweisung von Gott zu haben. Das ist doch der Traum von jedem Christen. In der Bibel hat Gott es doch auch so gemacht. Warum also nicht bei mir? Einer von denen, die von Gott einen klaren Auftrag bekommen haben, ist Jona. Viele von euch kennen die Geschichte, aber lasst uns noch mal zusammen das erste Kapitel anschauen. Ich lese. Der Herr schickte Jona, den Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mache dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffro, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladungen über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter.« Die Männer sagten zueinander, »Kommt, lasst uns das Los werfen, um zu sehen, weswegen wir dieses Unglück haben.« Sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. »Sag doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht,« sprachen sie. »Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du?« Er antwortete ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat.« Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. »Was hast du da getan?« jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, »Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer,« sagte Jona, »dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist.« Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn. »Ach Herr«, baten sie, »lass uns nicht wegen diesem Mann umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr.« Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Jona erlebt genau das. Der Traum von jedem Christen. Er bekommt eine klare Anweisung von Gott. Dazu muss man vielleicht wissen, Jona ist ein bekannter Prophet. Also, er hat davor schon einiges mit Gott erlebt. Das wissen wir aus dem Buch der 2. Könige. Aber ein Prophet ist viel mehr als nur jemand, der für sein eigenes Leben gesagt bekommt, was er tun soll. Ein Prophet hat den Auftrag von Gott, die Menschen darauf hinzuweisen, was in ihrem Leben falsch läuft, wo sie falsch handeln, wo sie gegen Gott handeln. Ich mag den Auftrag der Geschichte. So ganz ohne Schnörkel, ohne Hintergrund. Plötzlich steht Gottes Raum im Wort. Wir wissen nicht, was Jona gerade gemacht hat. Vielleicht war er beim Ackern, saß in einem Gottesdienst und hat auf eine Predigt gehört. Bei der Siesta in seiner Hängematte, beim Einkaufen, beim Joggen oder vielleicht mitten in der Nacht. Gott ruft seine Propheten, Menschen, die darauf hinweisen, dass was falsch läuft. Während meiner Ausbildung war ich in einem Praktikum in einer Jugendgruppe. Uns kam die Frage auf, wer denn gern ein Prophet Gottes wäre. Und die Hände blieben unten. Keiner wollte den Job. Und wenn ich so in die Bibel schaue, dann wollten da die meisten den Job einfach auch nicht. Ist es nicht komisch? Immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Geschichten von Leuten hören, was sie auch heute noch mit Gott erleben, dann höre ich immer wieder Reaktionen und Sätze wie: Ich würde auch mal gern was mit Gott erleben. Ach, wenn sowas doch auch mal bloß in meinem Leben passieren würde. Oder auch ärgerlich: Warum passiert sowas eigentlich nicht bei mir? Und trotzdem, wenn man die Leute fragt, ob sie ein Prophet Gottes sein sollen, dann sagen die meisten: Nee, danke, lass mal. Das hat ja was mit Arbeit zu tun. Mit Zeitaufwand, mit Streit und Konflikten und mit Hingabe meinerseits. Gott fragt Jona nicht zuerst: Hey, Jona, alter Freund, na, wie sieht's aus? Hast du Lust, mal so ein richtiges Abenteuer mit mir zu erleben? Gott wollte sich die ehrliche Antwort von Jona ersparen. Muss ich dafür was tun? Tut es weh? Zu welchem Preis? Ist es vielleicht sogar gefährlich? Muss ich dafür aus meiner Hängematte raus? Gott wählt den kurzen Weg. Geh. Ein Imperativ, eine Befehlsform. Ja, wenn Gott mich so direkt ansprechen würde, dann würde ich das machen. Aber schon hier merken wir irgendwie, dass das schwierig ist, weil es wird nicht gesagt, wie Gott spricht. Hatte Jona einen Traum durch ein Gespräch mit anderen Menschen? Hat er vielleicht sogar Gottes Stimme gehört? Wir wissen es nicht. Und doch fühlen wir uns von Gott nicht angesprochen. Obwohl ich überzeugt bin, dass Gott ziemlich oft zu uns sogar redet. Durch die Bibel, durch irgendwelche Eindrücke, die wir haben, durch Menschen, Predigten in Gottesdiensten. Die Frage ist nur, wie reagieren wir darauf? Jona bekommt hier den klaren Auftrag, nach Ninive zu gehen. Ninive liegt ein paar hundert Kilometer im Osten von Galiläa, da wo Jona gelebt hat. Also gar nicht so weit. Die Sache hat nur einen klitzekleinen Haken. Ninive gehört nicht mehr zu Israel. sondern Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien. Und die Assyrer sind der Feind von Israel. Vielleicht ist es also doch nicht immer ganz so toll, Gottes Stimme zu hören. Gerne überhören wir diese. Besonders, wenn er uns was sagt, was wir nicht hören wollen. Und bei einer klaren Anweisung ist es noch viel schwerer. Nicht? Dann habe ich nur die Wahl, ich kann es machen oder ich kann mich direkt gegen Gott stellen. Wenn das so unterschwellig ist, dann ist es ein Ja, vielleicht sollte ich, aber vielleicht auch nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Jona bekommt einen klaren Auftrag, sich auf den Weg zu machen, nach Ninive. Also macht sich Jona auf den Weg, aber nach Tarsis. Tarsis liegt in die komplett entgegengesetzte Richtung, im Westen. In Spanien, am damals bekannten Ende der Welt. Und der schnellste Weg nach Ninive ist ein Schiff. Also beschließt Jona, das Schiff zu nehmen. Bei uns wäre es wahrscheinlich ein Flugzeug. Er flieht vor Gott, als ob man vor Gott fliehen könnte. Das ist auch Jona bewusst. Und doch ist seine Flucht ein Schritt, den auch heute viele Christen immer wieder tun. Klar sieht es bei uns ein bisschen anders aus. Denn unsere Flucht ist im Normalfall nicht damit verbunden, ich setze mich ins nächste Flugzeug, fliege nach Neuseeland, Australien oder irgendeine Südseeinsel, wo kein Mensch kennt, um ans andere Ende der Welt zu kommen. Wir wenden uns von Gott ab. Wir ignorieren, was Gott uns sagt, besonders dann, wenn es unangenehm ist. Dann, wenn wir was in unserem Leben ändern sollen, wo wir es uns doch gerade so schön, bequem und gemütlich eingerichtet haben. Wir bleiben in Situationen, die uns nicht gut tun, die uns Kraft kosten und Energie rauben. Wir gehen Konflikten und Konfrontationen aus dem Weg, obwohl wir ganz genau wissen, dass hier gerade irgendwie was falsch läuft. Statt uns mit diesen zwischenmenschlichen Sachen auseinanderzusetzen und die Situation zu ändern, laufen wir im übertragenen Sinne weg. Wir wenden uns von Gott ab. Wir überhören einfach, was er uns sagt. Aber irgendwie funktioniert es nur begrenzt. Denn schon bei Jona hat es mit der Flucht nur bedingt optimal funktioniert. Das Schiff kommt in den Sturm und alles Beten hilft nichts. Was für ein Gottesbild hat Jona, dass er sich ins tobende Meer werfen lässt, wo er von dem Fisch verschluckt wird? Er hat es geschafft. Er ist am gottesfernsten Platz der Erde angekommen. Jenem Ort, von dem sein Kollege Micha später sagt, Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Jona landet in der totalen Gottesferne. Tief unten im Meer, vergessen von den Menschen, in stinkender Dunkelheit und absoluter Stille. Das ist der Ort, wo Jona hin wollte. Kaum zu glauben. Und als er dort ankommt, will er wieder weg. Er will zurück zu Gott. Denn irgendwie ist diese Gottesferne doch nicht so toll. Gut, bei Jona war das vielleicht auch ein bisschen extrem. Er wird schließlich von einem Fisch verschluckt. Und so ein stinkender, feuchter, dunkler Fischmagen ist was ganz anderes als das sonnige Spanien. Obwohl Jona weggelaufen ist, gibt Gott ihn nicht auf, sondern er wird von dem Fisch verschluckt. Er wird vom Ertrinken gerettet. Er bleibt am Leben. Naja, wie so ein Leben in so einem Fischmagen halt ist. Zum Leben reicht's nicht, aber zum Sterben auch nicht. Und Jona betet zu Gott, dass er ihn wieder retten soll. Und Gott erhört dieses Gebet und wird von dem Fisch wieder ausgespuckt. Und zwar bei Jafro. Welche Ironie. Da, wo er aufs Schiff gestiegen ist, da kommt er auch wieder an. Jona läuft vor Gott weg und Gott bringt ihn wieder zurück. Bei den meisten von uns ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn wir uns von Gott abwenden. Ich habe noch von keinem gehört, der von einem Fisch verschluckt wurde und selbst noch nicht mal von jemandem, der in den nächsten Flieger gestiegen ist, um vor Gott zu fliehen. Oft muss ich in unserem Umfeld gar nicht groß was ändern. Es fehlt einfach der Gehorsam. Die Abwendung von Gott findet in unserem Herzen statt. Da, wo wir nichts mehr von Gott wissen wollen, wo wir nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, wo wir nicht auf das hören, was Gott uns sagen möchte. Denn was hat uns ein Leben ohne Gott zu bieten? Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, ohne Gott lebt man leichter. Man muss sich nicht an irgendwelche komischen Regeln halten. Man kann einfach so sein, wie die anderen auch. Ich muss mich nicht lächerlich machen, indem ich Leuten von Gott erzähle oder sie sogar vielleicht darauf hinweise, wo was falsch in ihrem Leben läuft. Ich kann einfach einer unter vielen sein, ohne große Verpflichtungen, ohne unangenehme Aufgaben, ohne jemanden darauf hinzuweisen, was er falsch macht, ohne Konflikte. Ist es nicht erstrebenswert? Für mich auf jeden Fall nicht. Denn alles, was dann bleibt, bin ich alleine. Alles muss man alleine machen. Und ich habe in so vielen Gesprächen mit irgendwelchen Leuten gehört, dass die Freundschaften, die man hat, eben doch nur irgendwie begrenzt tragen. Aber was noch viel wichtiger ist, keine Hoffnung, keine Perspektive auf die Ewigkeit. Ist das etwas, das ich mir vorstellen kann, das ich mir vorstellen will? Nee. Und auch Jona erkennt es. Als er wieder von Gott gerufen wird, macht er sich auf den Weg. Nicht freudestrahlend, sondern murrend. Er mault erstmal. An seinem Auftrag hat sich nichts geändert. Was also muss passieren, dass ich Gott erlebe? Jetzt können wir fragen, muss ich erst ganz unten sein, um Gott zu erleben? Die Antwort ist ein klares Nein. Wir müssen nicht erst wie Jona im Fischmagen landen oder wie der verlorene Sohn bei den Schweinen. Jona würde sagen, ja, bei mir war das so. Aber es war seine Wahl. Er hat sich für diesen Weg entschieden. Und wie wir aus dem zweiten Buch der Könige wissen, war das nicht seine einzige Begegnung mit Gott und auch nicht die erste, sondern es war einfach eine Episode mitten in seinem Leben. Die Geschichte zeigt mir, dass es eben nicht auf die skurrilen Umstände ankommt oder ich diese brauche, um Gott zu erleben. Denn die intensivste Begegnung zwischen Gott und Jona findet da statt, wo er alleine ist, mit Gott im Gespräch. Als sich Jona auf Gott einlässt, dann erlebt er ihn auch. Jona hält nichts mehr zurück. Irgendwie finde ich das voll beruhigend, dass sich Gott nicht von uns abwendet, auch wenn wir vielleicht in manchen Situationen versuchen, vor ihm zu fliehen. Wir können wieder zu ihm zurückkommen. Und das wünscht sich Gott auch. Ein Leben mit Gott, ohne Gott ist nicht einfacher als ein Leben mit Gott. Es ist anstrengend, sich um andere zu kümmern. Es ist eine Herausforderung, jemanden auf seine Fehler hinzuweisen. Es ist schwer, jemanden zu verzeihen, nur weil er von Gott geliebt ist. Es ist schwer, sich zu entscheiden zwischen meinen Bedürfnissen und dem, was der andere vielleicht gerade braucht, abzuwägen. Und ohne Gott müsste ich mir über viele von diesen zwischenmenschlichen Sachen gar keine Gedanken machen. Aber für mich ist ein Leben mit Gott auf jeden Fall besser als ein Leben ohne Gott. Und es ist nie zu spät, sich wieder auf Gott auszurichten und nach seinem Willen zu fragen, sich auf Gott einzulassen, auch wenn es manchmal vielleicht heißt, dass man aus der Hängematte raus muss. Amen.